Radio 1. Hörbar Rust. Leben mit dem Tod. Die ARD-Themenwoche auf Radio 1.
Herzlich willkommen zu Hörbar. Auch wir werden uns heute diesem Thementag widmen. Und ich habe Songs rausgesucht, die sich tatsächlich mit dem Tod beschäftigen, was ja nicht schlecht sein muss. Und es geht los mit Curtis Mayfield, Freddy's Dead. Curtis Mayfield, Freddy's Dead. Und jetzt stelle ich Ihnen meinen Gast vor.
Hörbar Rust. Heute mit
Dr. Michael de Ridder, 65, Mediziner und Leiter eines Hospizes. Seine ersten Erfahrungen mit dem Tod macht Michael, als seine Großmutter stirbt. Der Junge besucht ein altphilologisches Gymnasium, studiert Biologie und Medizin und lässt sich zum Arzt für innere Medizin ausbilden. 15 Jahre fährt er im Notarztwagen mit. 16 Jahre leitete Ridder die Rettungsstelle des Berliner U-Bahn-Krankenhauses. Jetzt führt er ein Hospiz, in dem das vielgepriesene, würdevolle Sterben im Vordergrund steht. Schon seit jeher ist der Mediziner der Ansicht, lebenserhaltende Maßnahmen würden längst nicht immer um jeden Preis dem Wohl des Patienten dienen. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Michael de Ridder, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herzlich willkommen nochmal. Das ist eine ungewöhnliche Sendung, das habe ich Ihnen schon gesagt und das möchte ich auch Ihnen als Hörer nochmal etwas nahelegen und vielleicht auch etwas schmackhaft machen. Normalerweise sitzt hier, keine Ahnung, ein Schauspieler, den Sie kennen und auf dessen Leben, Kindheit, Jugend Sie gespannt sind. Wir werden uns heute mit dem Tod beschäftigen, aber das versuchen wir auf eine für Sie hoffentlich angenehme Art und Weise. Und so gibt es einige Sachen, die wir thematisieren, ganz bestimmte Bereiche, ganz klar. Aber bevor es dazu kommt, würde ich tatsächlich auch dafür plädieren, Sie, Herr de Ridder, etwas näher kennenzulernen.
Gerne.
Sie kamen 1947 in Ratingen zur Welt. Das heißt, dass Sie aus einem gut bürgerlichen Elternhaus stammen. Wie würden Sie das beschreiben, Ihre Kindheit, Ihre Erziehung? Streng, katholisch?
Also mein großväterliches Haus, väterlicherseits, war ein sehr betuchtes Haus, eine Juristenfamilie eigentlich, aus der ich komme. Mein Großvater war Notar in Düsseldorf und hatte eine außerordentlich große Familie. Es gab zwei kinderreiche Familien in Düsseldorf zu der Zeit. Das waren de Ridders und das war die Nachbarfamilie Pons. Mein Vater war zu 14 Geschwistern und die Pons hatten einen weniger, die waren nur 13 in der Düsseldorfer Oststraße. Und die Großmutter war, also meine Großmutter...
Nein,
das war mütterlicherseits, das war die andere. Die war also nahezu immer schwanger, wie man sich leicht ausmalen kann.
Würden Sie sagen, Sie sind streng erzogen worden?
Ja, ich bin schon streng erzogen worden. Es gab eigentlich nur wenige Optionen, beispielsweise, die ich später auch als Student hatte. Die Männer wurden in unserer Familie entweder Juristen, Theologen, Künstler, so sie denn künstlerische Begabung hatten, oder Mediziner. Mhm. Und ich bin eigentlich mehr, getrieben worden, weil ich eigentlich gar kein eigenes Ego eigentlich ausgebildet hatte, schon die Tatsache, dass ich auf ein humanistisches Gymnasium kam, das Görres-Gymnasium auf der Königsallee in Düsseldorf, das war schon so eine Sache, da wurde ich ja gar nicht gefragt, sondern das wurde bestimmt, das war so, meine Schwestern gingen auf eine Nonnenschule, die Ursulinenschule in Düsseldorf und so war das auch bei den Cousins und Cousinen, die alle sozusagen
Ja. Irgendwann wird man als Kind mit dem Tod zum ersten Mal konfrontiert. Bei den meisten ist es so, dass ein Haustier stirbt, ein Meerschweinchen, Kanarienvogel, was auch immer. Und plötzlich ist er tot. Bei Ihnen war diese erste Begegnung mit dem Tod, der Tod Ihrer geliebten Großmutter Pua. Können Sie uns dieses Erlebnis mal schildern? Ist das noch in Ihrem Kopf?
Meine Großmutter Pua, wie wir sie als Kinder nannten, war für mich, und so ist sie auch heute noch in mir lebendig, der Inbegriff von Zuwendung und von Wärme. Mhm. Und das hatte ganz viel mit einer ganz direkten körperlichen Wärme zu tun. Meine Großmutter wohnte in der Nähe unseres Elternhauses und wir waren, meine Schwestern meine ich damit, und mich häufig
bei ihr am Wochenende zu Besuch und es gab immer dieses wunderbare Ritual, sonntags morgens zu ihr in ihr riesiges Bett zu steigen und sozusagen von ihr, meiner Großmutter war ziemlich beleibt, ziemlich korpulent, von dieser Person, von dieser unserer Großmutter, von ihrer Wärme umarmt zu werden und die einfach zu spüren. Und als sie starb, sie war eigentlich schon, also es war eine sehr schöne Situation, in großer familiärer Aufgehobenheit ist sie verstorben an einem Schlaganfall und als der Arzt, ich konnte das gar nicht fassen.
Sie waren sechs Jahre alt.
Ich war sechs Jahre alt ungefähr und konnte das überhaupt nicht fassen. Und der Arzt, der kam und den Tod feststellte, sah irgendwie meine Fassungslosigkeit und glaubte vielleicht irgendetwas für mich tun zu müssen, dass ich das vielleicht besser verstehen könnte, was da nun passiert war. Und er führte mich an das Bett heran und an die etwas zurückgeschlagene Bettdecke und der weiße Fuß meiner Großmutter, dieser tote Fuß, streckte sich mir da entgegen und er sagte, komm mal her, fass mal an. Und dann war dieser Fuß, ich tat das dann, er führte meine Hand und ich spürte eine ungeheure Kälte eben von diesem Fuß oder durch diesen Fuß in meiner warmen Hand. Das hat mich wahnsinnig erschreckt. Und deswegen hatte ich sozusagen dieses Kälteerlebnis, dieses warm und kalt war für mich sozusagen, also Leben und Tod, Leben war warm und Tod war Kälte. Das war ein Grund, Erlebnis für mich, was sich mir tief eingeprägt hat, ja, und mich nie verlassen hat.
Was hat man Ihnen denn als Kind gesagt, was der Tod ist? Man atmet dann nicht mehr und dann kommt man in den Himmel? Ist es das gewesen, was Sie dachten, sie geht jetzt in den Himmel?
Ja, daran erinnere ich mich so genau nicht mehr. Es war natürlich schon sehr stark religiös geprägt, diese Vorbereitung, die wir auch bekommen haben, von unseren Eltern auf den Tod meiner oder auf das Sterben meiner Großmutter. Und es hatte natürlich ganz viel zu tun mit der religiösen Einbettung, also mit Himmel und Hölle und Fegefeuer und Beten für die Seele unserer beziehungsweise für unsere Großmutter, auf dass sie denn aufgenommen würde in den Himmel. Und all diese Dinge waren natürlich, die damals gängig waren in diesen Kreisen, von denen bin ich auch natürlich mehr oder weniger berührt worden. Und die haben mich auch sehr beeindruckt, muss ich sagen. Die haben mich sehr beeindruckt und das hat sich ja auch fortgesetzt. Ich habe ja eine sehr religiöse Erziehung genossen bezüglich meiner späteren Schule auch, die ja auch eine katholische war, das humanistische Gymnasium und so weiter.
Wir kommen zu Ihrer ersten Musik, Baby Blue, in der Version von Bob Dylan. Warum haben Sie das Lied ausgesucht?
Es ist ein Lied, was mich sehr lange begleitet. Ich kann Ihnen gar nicht verraten, wann es mir zum ersten Mal begegnet ist, aber ich weiß, dass es es war im Zusammenhang mit meiner ersten Freundin, das war sehr, sehr spät in meinem Leben, da war ich schon jenseits der 20 und wir haben dieses Lied sehr oft, ich glaube, ich habe es durch sie kennengelernt und habe es sozusagen dann, ist es mir immer
so begegnet einfach.
Ja, wieder, begegnet und spontan beeindruckt. Und vielleicht hat Baby Blue für mich etwas Geheimnisvolles. Eine geheimnisvollen, auch wenn man den Text ja kennt, das ist ja ein Text, der eigentlich eine Liebeserklärung an seine erste Freundin, nämlich an Joan Baez war, glaube ich, und woraus ja nichts geworden ist. Aber für die hat er das nicht geschrieben.
You must leave now, take what you need, you think will last.
Im Rahmen der ARD-Themenwoche Leben mit dem Tod haben wir heute eine Spezialhörbar mit Dr. Michael der Ridder, den wir jetzt gerade noch ein bisschen kennenlernen. Ihr Schaffens- und Werdegang, den würde ich jetzt gerne versuchen, etwas zusammenzufassen. Wenn es zu schnell geht oder ich einen Fehler mache, würde ich Sie bitten, mich zu korrigieren. Sie studierten Biologie und Medizin, haben dann das medizinische Staatsexamen gemacht, die Ausbildung zum Arzt für innere Medizin, die Promotion. Ende 20 sind Sie nach Hamburg gegangen und haben als Anästhesist und Gynäkologe gearbeitet. Das heißt, haben Sie mal gesagt?
Ja, Also das war meine Medizinalassistentenzeit. Man muss dazu einiges, zu dem, was Sie jetzt gesagt haben, kann man einiges noch ergänzend sagen. Also das war alles nicht so geradlinig. Ich bin ja...
So klingt es auch nicht. Nee. Sie waren ja auch in Kambodscha, waren im Flüchtlingslager. Also Sie haben überhaupt, ja schon alles probiert.
Irgendwie ja,
so
ein bisschen. Auch überhaupt bin ich in die Medizin reingekommen. Ich war viel zu schlechter Schüler.
Das kann ich mir bei Ihnen gar nicht. Sie wirken sehr gewissenhaft und ernsthaft.
Ja, das,
ist, und
das sind ja nicht unbedingt Dinge, also durch die Zulassungsstelle der sogenannten ZVS zu kommen, die es damals schon in Dortmund gab und die über die Studienplatzvergabe entschied. Das und ob man ein gewissenhafter und vielleicht auch wissenschaftlich in der Lage ist, Wissenschaft zu denken, das sind für mich zwei völlig verschiedene Dinge. Und daran krankt ja auch das Medizinstudium bzw. die Zulassung zum Medizinstudium heute noch. Was ich sagen will, ist, ich war zu schlecht. Ich war zusammen mit einem Kommilitonen damals in Köln und wir beide wollten Medizin studieren, aber der war auch zu schlecht und wir hatten ein sogenanntes Parkstudium begonnen, nämlich Biologie. Und daran haben wir auch Spaß gefunden, haben dieses Biologiestudium weitergetrieben und haben nebenbei über den sogenannten Zulassungsreferenten der Medizin in Köln, ein Ordinarius der forensischen Pathologie, haben wir es geschafft, durch viele Besuche sozusagen einen Studienplatz doch zu bekommen, weil neben der Zentralvergabe in Dortmund der Studienplätze hatten die Universitäten ein kleines Kontingent von Studenten, durften sie selbstständig aufnehmen und sozusagen zulassen. Und mit diesem Mann, den haben wir so lange bekniet, bis Herrn Kartner, lange verstorben, kann man ruhig sagen mal den Namen, ein sehr netter Mensch, der dann uns schließlich die Tore geöffnet hat und dann war ich Medizinstudent. Und es hat lange gedauert, ehe ich mich sozusagen irgendwie legitim fühlte.
Hatten Sie denn das Gefühl, dass Sie zwar fehl am Platze sind, aber dann doch richtig, weil Sie so ein bisschen die Welt verbessern wollten? Oder ging es schon darum, auch dieses Prestigestudium durchführen
also,
zu können?
Also nein, das war ein völlig, ich wollte weder die Welt verbessern, noch ging es mir um Prestige. Ich hatte was ganz anderes abzuarbeiten. Ich war ein sehr ängstliches Kind und ein ängstlicher Junge auch. Und das Medizinstudium war für mich letztlich so etwas wie die beste Möglichkeit, mit meinen eigenen Ängsten umzugehen. Und man würde in der psychologischen Terminologie sagen, er hat sich mit dem Aggressor identifiziert und hat dadurch in gewisser Weise ein Gleichgewicht in sein eigenes Leben bringen können und hat seine eigenen Lebensschwierigkeiten, Ängste unter Kontrolle halten können. Und das ist mir eigentlich gelungen.
Wir sind auch fast schon wieder durch mit der ersten halben Stunde. Jetzt kommt ein Song von Roxy Music, den Sie ausgesucht haben, Psalm. Warum?
Ja, das ist was ganz anderes. Also Psalm von wie Roxy Music ist für mich ja eine Musik, die von einem ungeheuren Pathos getragen ist und die ein Pathos zeigt, was eigentlich, dem ich selber auch kritisch gegenüberstehe. Also wenn einem sich die Haare aufstellen, wenn man Musik hört, dann muss man vorsichtig sein, weil Musik ja unglaublich mächtig sein kann. Und trotzdem hat mir, das ist so eine Ambivalenz. Also auf der einen Seite lehne ich diese Musik, diese Art von Musik ist mir verdächtig, ist mir irgendwie nicht angenehm und gleichzeitig bin ich aber ihr richtig ergeben auf eine gewisse Weise. Also kann mein eigenes hingezogen sein zu ihr gar nicht verleugnen und deswegen habe ich das ausgesucht.
Try on your love.
Radio 1. Hörbar Brust. Leben mit dem Tod. Die ARD-Themenwoche auf Radio 1.
Dr. Michael de Ridder ist heute hier zu Gast. Er hat das Buch geschrieben, Wie wollen wir sterben? Und ich habe zu diesem speziellen Thementag noch einen Song rausgesucht, der auch sich mit dem Tod beschäftigt. Eric Sumo, Friday I'll be dead. Eric Sumo, Friday, I'll be dead. Hier ist Radio 1, die Hörbar Rust. Heute zu Gast Dr. Michael de Ridder, der schon viel mit dem Tod zu tun hatte. Sehr viel, 15 Jahre lang sind Sie im Rettungswagen als Notarzt mitgefahren. Es gibt nichts, was Sie nicht gesehen haben. Verletzte, die unter, oder Tote mit amputierten Gliedmaßen, die unter U-Bahnen lagen oder erhängte Menschen oder eine ganz besonders tragische Geschichte dieser türkischen Hochzeit mal.
Wo die, es gibt viele tragische Geschichten, die ich erlebt habe. Und es gibt auch Geschichten, aus denen ich in einem ganz anderen Sinne auch etwas gelernt habe. Ich hatte einmal bin ich zu einem U-Bahn-Unfall gerufen worden in der Schönlandstraße in Kreuzberg. Es war nun so, die U-Bahn-Wagen waren bereits auseinandergebracht worden. Man muss ja dann, weil jemand auf die Gleise gesprungen war, man muss ja dann den Toten aufsuchen, man muss den Tod feststellen, wenn er denn überhaupt schon tot ist. Jedenfalls war es so, in diesem dunklen Tunnel, den ich dann mit den Feuerwehrleuten abschritt, mit zwei großen Scheinwerfern, sahen wir dann irgendwann dann ein schmieriges Bündel, kann man nur sagen, von Mensch auf den Gleisen liegen. Und wir guckten gemeinsam auf dieses Bündel Mensch, was tot erschien, aber nicht tot war. Denn plötzlich drehte sich der Kopf, der verborgen war unter Kleidungsstücken, zu mir hoch und sagte, kannst du mir mal den Arm gerade legen? Und ich will das ein bisschen abkürzen. Der war also schwerst verletzt und auch schwerst amputiert durch diesen Sturz und ist mitgeschleift werden durch den U-Bahn-Zug. Und dieser Mann ist dann versorgt worden von mir, hat monatelang in der Klinik gelegen und irgendwann habe ich ihn, als ich ihn schon fast vergessen hatte, traf ich ihn in der Krankenhaushalle wieder. Und merkwürdigerweise kannte der meinen Namen, er begrüßte mich. Zwei amputierte Beine und einen amputierten Arm. Und der Mann war froh, dass er überlebt hatte. Und das hat mich sehr gewundert. Und er hat mir auch seine Geschichte erzählt. Das ist jemand, der Liebeskummer hatte und aus Liebeskummer das zugemutet hatte.
Tausende von Geschichten haben Sie gehört und mussten Sie sich auch anhören. Und hören Sie sich wahrscheinlich auch heute noch an. Denn zu dieser Arbeit im Rettungswagen kamen dann noch 16 Jahre zum Schluss als Leiter, als Chefarzt der Rettungsstelle des Berliner Urban-Krankenhauses.
Ja, dies fand alles am Urban-Krankenhaus statt. Ich bin da an diesem Krankenhaus nahezu 30, also 28 Jahre tätig gewesen, als in sehr verschiedenen Funktionen, als Intensivmediziner auf der Intensivstation, als Stationsarzt, als Internist, als jemand, der natürlich nebenher sozusagen im Bereitschaftsdienst Notarztwagen gefahren ist als Notarzt und dann zum Schluss oder dann auch parallel irgendwann die Rettungsstelle über 16 Jahre dann geleitet hat.
Es ist wichtig, dass wir diese Stationen jetzt mal aufgezählt haben, denn wenn wir jetzt über den Tod und über etwaige lebensverlängernde Maßnahmen, über Beihilfe zum Suizid, Palliativmedizin und so weiter sprechen, ist es gut zu wissen, dass Sie extrem viel Erfahrung gesammelt haben auf beiden Seiten, sowohl auf der Seite der Menschen, die mit einem Arm noch leben möchten, als auch auf der Seite der Menschen, die zwar zwei Arme und zwei Beine haben, aber sagen, ich kann nicht mehr, es ist ein Lebenszwang, ich möchte aus dem Leben scheiden. Sie haben sich mit so vielen Schicksalen beschäftigt und haben auch ein Buch geschrieben, also Sie haben mehrere Bücher geschrieben, aber zu diesem Thema, wie wollen wir sterben? Die meisten Menschen haben ja schon ein Problem damit, sich die Frage zu beantworten, wie will ich eigentlich leben? Aber was die demografische Entwicklung angeht, müssen wir uns spätestens jetzt langsam mal fragen, wie wollen wir eigentlich sterben? Und wollen das jetzt mal ein bisschen beleuchten mit Ihnen als Fachmann, der uns da die ein oder andere Sache vielleicht erklären kann. Wenn Sie jetzt über sich selbst sprechen würden, sagen wir mal in der dritten Person, was ist der Dr. Michael de Ridder für ein Mensch? Denn es gibt ja Kollegen, die Sie über alles schätzen. Es gibt andere, die sagen, Nestbeschmutzer, wie kann er es wagen, die Medizin und die Mediziner und ihren Umgang mit dem Tod oder mit Krankheiten zu kritisieren?
Nun, ich bin erstens sicherlich nicht der Einzige auf dem Feld, obwohl ich zu denen gehöre, die vielleicht am ehesten sich in der Presse und in den Medien bemerkbar gemacht haben. Es gibt ja viele Kolleginnen und Kollegen, die durchaus meiner Auffassung sind, aber eben nicht öffentlich auftreten. Wenn wir heute über das Sterben sprechen, dann müssen wir zwei Seiten anschauen. Auf der einen Seite sind wir ja mit Biowissenschaften und mit einer Medizin konfrontiert, die vor allen Dingen mit den Grundlagenwissenschaften, denen es ja darum geht, das Leben sozusagen zu verlängern. Es gibt ernstzunehmende Wissenschaftler, die glauben, wir könnten um 40, 50 Jahre unsere Lebensspanne auf 120 sie ausdehnen, um 40 Jahre. Es gibt ernstzunehmende Menschen wie Ray Kurzweil, dieser amerikanische Bioinformatiker, der durchaus kein Außenseiter ist, der sagte, letztlich Sterblichkeit ist eigentlich ein Tonfall der Evolution. Das heißt, man kann auch potenziell oder man denkt darüber nach, wie man das Leben in einer Weise verlängern kann, was mit unseren klassischen Kategorien eigentlich von Leben und Sterben nur noch wenig zu tun hat. Das ist die eine Seite. Mhm. Die andere Seite ist die, dass wir tagtäglich sehen, dass der Unausweichlichkeit des Sterbens ja begegnet werden muss auf irgendwie. Das heißt, es ist ein Faktum, dass wir sterben nach wie vor, aber dass wir zwar älter werden, aber das Sterben ist nach wie vor ihm ist nicht auszuweichen. Und die Medizin tut sehr viel dafür, dass ein Mensch ein gutes Leben auch mit Intensivmedizin leben kann, aber und das ist das, worum es eigentlich geht. Es geht nicht um Intensivmedizin oder um eine übertechnisierte Medizin an und für sich. Die kann sehr, sehr sinnvoll sein. Und ein 23-Jähriger, der einen schweren Unfall hinter sich hat, der ein halbes Jahr auf einer Intensivstation liegt, der beatmet wird, der künstlich ernährt wird und so weiter und letztlich dies alles überlebt. Dafür bin ich dankbar, dass das möglich ist und dass ich habe auch an solchen Prozessen ja mitgewirkt. Das ist das eine. Und das andere ist aber, müssen wir 88-Jährige, die am Ende ihres Lebens angekommen sind, die das auch formulieren, dass sie müde sind, dass sie sterben möchten, dass sie eigentlich keinen Lebensmut mehr haben, müssen wir die, wenn sie erkrankt sind, unter Umständen eben mit sehr invasiven Mitteln, also mit sehr viel Intensivmedizin am Leben erhalten? Oder sollten wir nicht dem natürlichen Sterbeprozess hier Raum geben und dafür sorgen, dass diese Menschen möglichst schmerzfrei, möglichst angstfrei so aus dem Leben gehen können, wie sie sich das vielleicht erhofft haben?
Was ich gelernt habe durch die Vorbereitung auf die Sendung ist zum Beispiel, dass es ungefähr 15% aller Sterbenden sind, die überhaupt zum Lebensende hin unter Schmerzen leiden. Die größten Probleme, die Menschen haben, die Abschied vom Leben nehmen, weil sie müssen oder weil sie wollen, leiden unter Unruhe, unter Angstzuständen oder Atembeschwerden. Das heißt, die sind vielleicht sogar schon weiter, weil sie spüren, das Lebensende ist gekommen, als ihre Angehörigen. Diese Erfahrung werden sie wahrscheinlich auch gemacht haben. Das ist ja oft die Angehörigen sind, die sagen, haben Sie wirklich alles unternommen? Machen Sie das noch? Machen Sie das noch? Die Sie zur Seite nehmen als Arzt und sagen, können Sie nicht noch, der will nicht mehr essen, können Sie ihm nicht eine Sonde einführen? Ist das die Panik loszulassen? Ist das Egoismus?
Ja, richtig ist, dass viele Sterbende, die vor allen Dingen, wenn sie eine schwere chronische Erkrankung durchlebt haben, irgendwann dazu kommen, dass sie ihr eigenes Sterben annehmen können. Und das können sie oftmals besser und eher als Angehörige. Wobei da natürlich sehr viele Dinge eine Rolle spielen können. Das können Schuldgefühle sein von Seiten der Angehörigen. Das können auch können Bindungen sein, die man nicht aufgeben kann, weil man vielleicht auch gewisse Abhängigkeiten zu Personen eingegangen ist in seinem Leben zwischen Eltern und Kindern beispielsweise. Das können aber auch ganz handfeste Dinge sein, weil der Enkel, der einzige Enkel, der da ist, der jetzt seine Großmutter sterben sieht und der von ihr Geld bekommen hat, beispielsweise von ihrer guten Rente, die ist nun plötzlich nicht mehr da. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die darauf bestehen, dass die sterbende Großmutter am Leben erhalten wird, weil hier natürlich auch ganz manifeste ökonomische Dinge eine Rolle spielen. Das alles gibt es, aber so sollte natürlich nicht, so sollte nicht entschieden werden, sondern es geht, und das ist das zentrale Anliegen ja auch in meinem Buch, es geht um das Annehmen des Sterbens. Und zwar auf der individuellen Ebene, jedes Einzelnen, auf der gesellschaftlichen Ebene und, das ist mir ganz besonders wichtig, in der Medizin. Denn dieser schöne Satz, der Sterbende soll oder muss loslassen können am Lebensende, gilt in gleicher Weise
für Ärzte,
auch für die Medizin. Auch Ärzte, auch die Medizin muss loslassen können.
Ist es denn für einen Arzt Ist denn der Tod eines Menschen für einen Arzt in erster Linie auch ein Armutszeugnis für sich selbst? Also, dass er sagen muss, okay, ich konnte diesen Patienten nicht retten. Gibt es diese Statistiken, dass man sagt, Mensch, die sind doch letzte Woche, sind die jetzt schon 4 Leute gestorben? Dass man sich so sagt, okay, als Arzt, als Mediziner, das ist nicht gut für meine Reputation? Oder hat es was mit Emotionen zu tun?
Also, ich denke, dass Menschen, Ärzte, Kolleginnen, Kollegen, die so denken, sind aus meiner Sicht, haben die falschen Vorbilder gehabt, haben Medizin aus meiner Sicht nicht richtig gelernt. Denn es geht doch um zwei Dinge. Auf der einen Seite ist es natürlich die primäre Aufgabe des Arztes, Leben zu retten, Leben zu verlängern, Krankheit zu überwinden. Das heißt, der sogenannte kurative Auftrag ist der primäre Auftrag des Arztes. Aber wir alle wissen, irgendwann ist jede Bemühung am Ende. Irgendwann ist trotz hervorragendster medizinischer Behandlungsmöglichkeiten wird ein Ende erreicht und der Patient, der Mensch, stirbt. Und dieses rechtzeitig zu erkennen, bedeutet, dass eine sogenannte, wie wir das heute nennen, Therapiezieländerung stattfindet. Was heißt das? Das heißt dann, wenn der Patient nicht mehr durch kurative Maßnahmen sozusagen geheilt werden kann.
Kurativ, können Sie das nochmal übersetzen?
Kurativ heißt beispielsweise, ich habe eine Lungenentzündung. Das heißt heilen, das heißt also eine Krankheit überwinden. Und das ist durchaus was Kompliziertes. Wenn ich eine Lungenentzündung habe, kann ich ein Antibiotikum verordnet bekommen. Und dann heilt die Lungenentzündung normalerweise aus und der Patient ist geheilt. Mhm. Es gibt aber viele Erkrankungen, die sozusagen wie die Erkrankung des Diabetes, der Parkinson oder Gefäßerkrankungen, die wir nicht heilen können, wo wir aber sehr effektive Mittel in der Hand haben, um sozusagen das Leben des Patienten erträglich zu machen, die Symptome gut zu bekämpfen und auch die Lebenserwartung weitestgehend auszudehnen. Das ist auch schon etwas, was man Palliativmedizin nennt. Das, und darauf will ich eigentlich hinaus, weil die Palliativmedizin, im Mittelpunkt der Palliativmedizin steht nicht die Heilung, sondern das Wohlbefinden des Patienten, unabhängig davon, wie lange er nun noch lebt oder wie sehr die Grunderkrankung eigentlich noch sozusagen in die Schranken gewiesen werden kann.
Können Sie für mich definieren, den Unterschied zwischen Schmerzmedizin und Palliativmedizin?
Die Schmerzmedizin ist ein Teil der Palliativmedizin. Also das ist so ein großes Missverständnis auch unter Ärzten, dass man glaubt, die Palliativmedizin besteht nur aus Schmerzmedizin. Das ist natürlich überhaupt nicht wahr. Sie haben ja eben auch selber gesagt, die Schmerzen am Lebensende machen nur einen ganz kleinen Teil der Symptome aus, um die und der Probleme aus, um die es am Lebensende geht. Und es sind ja auch nicht nur Unruhezustände, Angst und Panik und Luftnot, sondern es geht ja darüber hinaus auch darum, am Lebensende, wie habe ich gelebt? Die Sinnfragen, die sich Menschen am Lebensende stellen, das ungelebte Leben, mit Schuldgefühlen, vielleicht ins Sterben hineingehen, das sind Dinge, die im weitesten Sinne der Behandlung in Anführungszeichen, der Zuwendung durch Kommunikation etc. bedürfen. Und das ist Aufgabe der Palliativmedizin beziehungsweise letztlich der hospizlichen Fürsorge. Und die ja im Zentrum, die ja noch mehr als die Palliativmedizin eigentlich dafür sorgen will, dass Menschen sich aufgehoben fühlen im Sterben und dass sie die Möglichkeit haben, diese ungelösten Fragen, neben dem, was jetzt körperlich an Problemen da ist, auch das vielleicht anzusprechen. Und Hospize sind letztendlich Räume, die dieses durch ihre Atmosphäre und durch ihre innere Ausgestaltung möglich machen.
Die Palliativmedizin ist ja inzwischen auch ein Prüfungsfach im Medizinstudium, was ja ein Fortschritt ist, wenn man so will. Können Sie Palliativmedizin durch ein, zwei Worte direkt übersetzen? Geht das?
Kurativ heißt heilend und palliativ heißt einen Mantel bereitstellen. Pallium heißt lateinisch der Mantel. Das heißt, wir ummanteln den Patienten im Sinne einer guten und allerbesten Symptombehandlung. Das heißt,
Das Symptom, Kopfschmerz beispielsweise, ja, ist zunächst mal zu behandeln, wenn jemand mit Kopfschmerzen zu mir in die Rettungsstelle kommt. Die Ursache, das Kurative, ist immer das Nachgeordnete. Ich muss natürlich bei jedem Menschen, der Kopfschmerzen hat, muss ich beides tun. Ich muss dafür sorgen, dass er die Schmerzen, dass die Schmerzen gelindert werden. Und ich muss natürlich auch mich um die Ursache kümmern. Mhm. Hat er einen Hirntumor oder hat er eine Infektion? Oder hat er einen Schädelbruch oder hat er irgendwas anderes? Und das muss man trennen. Und beides hat sein Recht. Und beide Weisen, Medizin zu betreiben, kurative Medizin und palliative Medizin, greifen ineinander im Übrigen und sind in ihrer Wertigkeit gleichgestellt.
Müssen denn dann die Palliativmediziner, von denen es hoffentlich immer mehr gibt, weil ja der demografische Wandel nun einfach eingesetzt hat, müssen die nicht auch extrem psychologisch geschult sein?
Richtig. Natürlich, das ist ein ganz wichtiger Faktor, der Palliativmediziner, und das lernt er ja auch in der Weiterbildungszeit, beziehungsweise dann, wenn er die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin erwirbt, lernt er diese Dinge ja kennen. Er lernt ja nicht nur Morphium richtig zu dosieren oder andere Symptome, Übelkeit oder etwas.
Wollen wir kurz über Morphium sprechen? Weil Sie sind ja auch zum Beispiel der Ansicht, wie auch Ihr großes Vorbild. Sie hatten, glaube ich, mal einen Professor während des Studiums, der auch immer sagte, hier nicht so geizig mit dem Morphium
richtig,
umgehen.
Ja.
Wo ja Leute sagen, wie kann man das? Und das ist ein Suchtmittel und so weiter. Wie stehen Sie dazu?
Also, das ist ein sehr weites Feld. Ganz schlicht gesagt muss man sagen, kein Schmerzpatient, kein Patient, der schwere körperliche Symptome hat und auf Morphium oder auf Opium, auf Opiate angewiesen ist, wird deswegen süchtig. Man muss wissen, dass Sucht etwas ist, was auch bestimmten inneren Befindlichkeiten und bestimmten Zielen gehorcht, unter sozusagen, die sich jemand vor Augen führt, der ein solches Mittel nimmt. Das heißt, der Junkie, der aus ganz anderen Gründen, aus Gründen der Wirklichkeitsflucht, aus Gründen des Kickerlebens zu solchen Mitteln greift, hat mit ganz anderen Wirkungen zu rechnen, als jemand, der unter schweren Schmerzen leidet und aus diesem Grunde diese Mittel nimmt. Also diese uralte Geschichte, dass Patienten, die Morphium nehmen, als Patienten Morphium nehmen, süchtig werden, das muss endlich mal aus den Köpfen raus, ist leider noch nicht aus allen ärztlichen Köpfen heraus. Es ist wesentlich besser geworden. Der Gebrauch, die Verordnung von Opiaten für Schwerstkranke wird heute angemessener gehandhabt, aber sie lässt immer noch zu wünschen übrig. Und es gibt immer noch viele Berichte darüber, dass Schmerzpatienten nicht ausreichend behandelt werden mit Opiaten.
Gut, die erste Stunde ist fast rum. Ich hoffe, dass Sie bei uns sind, obwohl diese Hörbar heute mal ein bisschen anders läuft als sonst. Aber es sind ja Themen, die uns alle entweder direkt oder über Bande leider beschäftigen. Wir haben jetzt so viel gesprochen, dass ich einen Ihrer Songs einfach rausschmeißen musste. Wenn Sie sich jetzt entscheiden müssen zwischen Johnny Cash und Lou Reed, welchen nehmen Sie dann lieber?
Dann hören wir jetzt Johnny Cash.
Okay, dann hören wir jetzt Johnny Cash, I Walk the Line. Möchten Sie zu dem Lied noch was sagen?
I Walk the Line ist ja ein Lied, was ich kennengelernt habe, als zum ersten Mal gehört habe, als Johnny Cash in St. Quentin vor Gefangenen auftrat, und mich hat die Ansprache, die er da gehalten hat vor den Gefangenen, und diese wunderbare auch diese Erwartungshaltung, die auf Seiten der Gefängnisinsassen da war, hat mich sehr berührt, und in dieser Folge eben auch habe ich dieses Lied, diesen Song von ihm zum ersten Mal gehört, und der begleitet mich seitdem eben auch immer wieder, höre ich den gerne.
Radio 1. Hörbar Brust. Leben mit dem Tod. Die ARD-Themenwoche auf Radio 1.
Dr. Michael de Ridder ist heute hier zu Gast im Rahmen der ARD-Themenwoche Leben mit dem Tod. Er ist unter anderem Autor des Buches Wie wollen wir sterben? Ein ärztliches Plädoyer für eine neue Sterbekultur in Zeiten der Hochleistungsmedizin. Wir haben vorhin in der ersten Stunde über Palliativmedizin gesprochen, also die ummantelt, die, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bei der nicht die Heilung im Vordergrund steht, sondern das Wohlbefinden des Patienten,
richtig, genau,
und eventuell ein friedliches Sterben, wenn denn der Sterbeprozess überhaupt Thema ist, eingeläutet werden soll.
Ja.
In Skandinavien, habe ich gelesen, werden ca. 60% der Patienten durch Palliativmedizin versorgt. In Deutschland sind es weniger als 4%. Also die Zahlen sind jetzt 2 Jahre alt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da so viel getan hat. Woher kommt das?
Also ich weiß nicht, ob die Zahlen so stimmen, die Sie aus den skandinavischen Ländern nehmen. Richtig ist, dass die Palliativmedizin in unterschiedlichen europäischen Ländern unterschiedlich weit ist, unterschiedlich entwickelt ist. Das Mutterland ist ja bekanntlich England. Und Palliativmedizin und Hospizbewegung sind in Deutschland erst in den letzten Jahren, ich sag mal, in gewisser Weise entdeckt worden, was sich zeigt an der steigenden Zahl palliativmedizinischer Lehrstühle von Ärzten, die eine palliativmedizinische Zusatzausbildung haben. Auch die Hospizbewegung, die ja hier parallel geht, ist, nimmt einen großen und auch sichtbaren Aufschwung. Woran es liegt, dass wir so Nachzügler sind, möchte ich mal sagen, hier in Deutschland kann ich Ihnen nicht genau erklären. Das hat mit, ich sag mal, mit medizinkulturellen Gegebenheiten zu tun, die bei uns sicher so sind, dass wir in Deutschland einen sehr hohen Wert auf kurative Medizin gelegt haben, mehr als andere Länder, und auch mehr Wert gelegt haben darauf, sozusagen mit Hochleistungsmedizin unsere Menschen hier und die Bürger hier zu versorgen, als in anderen Ländern. Und ich glaube, dass da jetzt eine klare Änderung zu verzeichnen ist, dass Palliativmedizin sicherlich auch, weil das Bedürfnis in der Bevölkerung sich immer mehr formuliert, deutlich an Gewicht zunehmen wird.
Muss, denn tatsächlich der Umgang mit dem Alter
muss
neu definiert werden für uns alle. Also viele sind jetzt auch 30, 40, 50 Jahre alt, der Hörer. Und entweder bekommt man selbst die ersten Zipperlein, die ersten schweren Krankheiten. Freunde sterben oder haben lebensbedrohliche Krankheiten. Für die meisten werden es die Eltern sein. Bei mir ist es auch so. Also ich bin in diesem Thema drin, wider Willen. Meine Mutter ist schwer krank und ich habe, es geht jetzt nicht darum, hier mein Schicksal zu entblättern, darum geht es mir gar nicht nur. Ich hätte mir nie vorstellen können, wie es ist, obwohl ich darüber gelesen habe, wie die Zustände in Pflegeheimen sind, was dort passiert, aber auch was dort nicht passiert, was die Unterbesetzung angeht, was diesen klassischen Pflegenotstand angeht. Vielleicht können Sie mir die nächste Frage beantworten, wobei Sie es wahrscheinlich wieder nicht können, weil man diese Frage nicht beantworten kann. Woran liegt es denn, dass wir alle wissen, es gibt diesen Pflegenotstand? Dass wir alle wissen, unsere Eltern oder wir selbst werden darauf angewiesen sein, qualifizierte Ärzte und vor allen Dingen ja auch Pfleger zu bekommen. Und trotzdem ist genau das der absolute, die Achillesferse unserer Gesellschaft.
Ja, dazu kann man schon was sagen. Ich meine, die Medizin ist ein Markt. Das muss man ganz klar sagen. Und der Markt gehorcht gewissen, oder ist zu einem Markt geworden. Und der Markt gehorcht gewissen Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, auf dem Markt setzen sich diejenigen durch, die mit der größten Power die besten oder vermeintlich besten Angebote bringen können. Und dazu gehört beispielsweise bei uns in Deutschland, dass die großen Unternehmen der Medizintechnologie, dass die großen Unternehmen der pharmazeutischen Industrie sozusagen ihre Angebote sozusagen über die Politik natürlich letztlich in die Ärzteschaft und in unser Gesundheitswesen hineinbringen und damit Strukturen setzen, denen auch die Krankenkassen folgen müssen. Jedenfalls hat man den Eindruck, obwohl ich immer wieder sage, die Krankenkassen sind die Treuhänder der versicherten Gelder und müssen dafür sorgen, dass diese Mittel und Gelder, die ja versicherten Gelder sind, so eingesetzt werden, dass eine gewisse Verteilungsgerechtigkeit entsteht. Und hier müssen wir jetzt einhaken, weil natürlich die Alten, die Gebrechlichen, die chronisch Kranken keine Lobbys haben, haben in dem Sinne, wie beispielsweise die Herzkranken, hinter denen die Kardiologen stehen oder viele andere sozusagen, sage ich mal, akutmedizinische Behandlungsweisen, die letztlich dann dafür sorgen, dass die Schwerpunkte in der Versorgung ganz bestimmter Natur sind, nämlich der, dass Akutmedizin etwas ist, was, obwohl es tendenziell, wie Sie eben schon sagten, durch den demografischen Wandel, die Jüngeren werden immer weniger. Sozusagen weniger, und es wird eine Verschiebung geben müssen von der Akutmedizin in Richtung auf eine chronisch kranken Palliativmedizin, würde ich sagen, letztendlich, wenn wir denn uns weiterhin anheischig machen, uns eine zivile Gesellschaft nennen zu wollen. Denn, und da haben viele recht, die das sagen, aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, eine gute, ich sag mal gut in Anführungszeichen, Gesellschaft erkennt man daran, eine zivile Gesellschaft erkennt man daran, wie sie mit den schwächsten Mitgliedern ihrer Gesellschaft, und das sind neben den Kindern die Alten, wie sie mit denen umgeht. Und ich glaube, dass die demografische Entwicklung sozusagen diesen Shift der Ressourcenverteilung, die eben aus dem Akutbereich hin in den chronisch kranken Bereich wird gehen müssen, dass die demografische Entwicklung diesen Prozess mehr oder weniger erzwingen wird.
Wir müssen ja auch erstmal hinterherkommen, wenn man sich überlegt, wie diese gesellschaftliche Evolution im letzten Jahrhundert, einfach im Vergleich zu den Jahrhunderten davor, was da passiert ist. Dass sich natürlich unglaublich viel verschoben hat, abgesehen davon, dass wir alle älter werden, ob nun gesund oder nicht gesund. Aber es war ja auch immer Standard, dass die Alten zu Hause wohnen und dass die Alten dann von den Frauen zum Beispiel gepflegt werden. Mir geht es hier nicht um eine feministische Diskussion, aber es geht mir darum, dass das immer Standard war, noch bis in die 50er, 60er Jahre. Da hat sich jetzt was getan, da hat sich was verändert. Nach wie vor gibt es mehr männliche Politiker. So langsam bröckelt auch das auf und soll ja auch ein bisschen verschoben werden. Aber man merkt einfach, den Leuten sind die Frauen abhanden gekommen, diesem Gesundheitssystem. Und diesem Gesundheitssystem werden ja auch die Kirchen und die kirchlichen Mitarbeiter und ehrenamtlichen Mitarbeiter so ein bisschen abhanden kommen. Denn vieles wurde ja gestützt oder wird nach wie vor gestützt von älteren Damen oder Kirchenmitgliedern, die ehrenamtlich auch Hospizbewegungen unterstützen und so weiter. Das verschiebt sich ja auch. Merken Sie das jetzt schon?
Naja, also da würde ich ein bisschen, das würde ich ein bisschen anders sehen. Wir haben ein enormes ehrenamtliches Engagement.
Wie alt sind die Leute?
In Deutschland. Das sind durchaus auch junge Leute dabei. Das sind nicht nur ältere Menschen, die berentet sind und jetzt über viel freie Zeit verfügen und nicht wissen, wie sie die einsetzen sollen. Also das Hospiz, was ich ja nun leite, ist ja auf ehrenamtliche Menschen, ehrenamtlich Tätige angewiesen. Und überhaupt ist ja die Hospizarbeit, die kommt ja überhaupt nicht aus dem Krankenhausbereich, sondern sie ist ja historisch gesehen bürgerschaftliches Engagement. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass dieses sichtbar wird. Und das schlägt sich ja nieder darin, dass wir über sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiter sozusagen verfügen, beziehungsweise eine große Gruppe von Menschen aufbauen, die geschult werden im Übrigen auch und dann in der Sterbebegleitung oder in anderen oder andere Aufgaben im Hospiz wahrnehmen können. Und das ist eigentlich etwas Erstaunliches. Also um Ihnen mal eine konkrete Zahl zu nennen. In Berlin sind 20% aller Erwachsenen über 18-Jährigen irgendwo ehrenamtlich tätig. Sei es im Sportverein, sei es bei der Schulaufgabenbetreuung, sei es im Hospiz. Und das ist etwas Erstaunliches. Und etwas, was ich so gar nicht klar erklären kann, wo wir doch immer wieder über eine Gesellschaft sprechen, in der jeder sich selbst der Nächste ist und wo eigentlich das, was sozusagen die freiwillige Arbeit ist, die Hilfestellung, das empathische Interesse für andere Menschen doch eher etwas ist, was kleingeschrieben wird. Und das finde ich wunderbar, dass das doch anders ist und wir auch in unserem Hospiz, ja, über sehr viele Nachfragen, wir können die zum Teil alle gar nicht aufnehmen oder erst nur gestaffelt aufnehmen, viele Menschen da sind, die sich bei uns melden und sagen, wie können wir ihnen helfen.
Schön, das ist wirklich schön. Barcelona Nights haben Sie mitgebracht, das Lied heißt so, von Ottmar Liebert. Wie kam das denn in Ihr Leben?
Ich hatte bis vor wenigen Jahren ein Lieblingsrestaurant, was eher ein Bistro war als ein Restaurant, obwohl da hervorragend gekocht wurde und ich da manches gute Essen zu mir genommen habe. Dieses Restaurant gibt es nicht mehr. Es war das Europa in der Leibnizstraße. Mit den beiden Inhabern bin ich nach wie vor gut befreundet. Und in diesem Restaurant, die hatten auch immer eine ganz eigenartige Musikmischung. Und da lief dieses Lied, war das Lieblingslied der Inhaberin von Carola Tippel. Und das hat sich auf mich übertragen.
Dr. Michael de Ridder ist heute hier zu Gast. Es geht nach wie vor um das Eingebettetsein, auch in dieser Hörbar in die ARD-Themenwoche Leben mit dem Tod. Sie haben sehr viel Erfahrung mit dem Tod gemacht. Sie haben auch das Buch geschrieben, Wie wollen wir sterben? Und wie Sie es eben gerade schon gesagt haben, Sie leiten seit September dieses Jahres, glaube ich, das Hospiz in Tempelhof. Und dort gibt es 16 Einzelzimmer. Man hofft ja immer, dass da mehrere Menschen unter oder noch mehr Menschen untergebracht werden können, wenn irgendetwas so schön klingt und so harmonisch. Aber Sie haben auch an anderer Stelle mal gesagt, dass das den intimen Charakter einer solchen Einrichtung stören würde. Diese 16 dem Tode geweihten Menschen, die sind ja teilweise geistig sicherlich noch unglaublich fit. Vielleicht haben sie körperliche Gebrechen. Ich kenne ihre Patienten nicht, aber machen Sie die Erfahrung, dass diese Menschen untereinander viel kommunizieren und über den Tod sprechen und über das Abschied nehmen?
Das ist eher die Ausnahme. Die meisten Menschen sind doch eher zurückgezogen, sind mit ihren Angehörigen im Haus bei uns, in ihrem Raum oder in den Räumen, die eben auch als Tages-, als Speiseraum, als Raum der Stille, als Lounge zur Verfügung stehen. Wir haben ja ein sehr schönes Gebäude, muss man sagen. Das Hospiz wird ja getragen von einer Vivantes Tochter. Und das möchte ich betonen, weil wir hier auch etwas ins Leben gerufen haben, was vorbildlich werden könnte für andere kommunale Krankenhausträger. Denn wir sind der erste kommunale Krankenhausträger, der eine solche Einrichtung in Deutschland geschaffen hat. Und damit soll signalisiert werden, dass Krankenhäuser oder dass gesundheitliche Versorgung, kommunale gesundheitliche Versorgung eben nicht zu Ende ist, wenn der Patient aus dem Krankenhaus entlassen wird, unter Umständen eben auch mit einer nicht mehr weiter behandelbaren, kurativ behandelbaren Erkrankung, sondern dass wir uns auch dann um die Menschen kümmern und den Berlinern zumal ein Angebot machen wollen, wie viele andere Hospize in dieser Stadt ja auch. Wir sind ja keineswegs das Erste.
13 gibt es noch, wollte ich nur kurz erwähnen. Ja.
Ja, wenn das Sterben begonnen hat, mehr oder weniger, oder wenn der Tod absehbar ist, das heißt also in der Regel der Mensch nur noch wenige Wochen zu leben hat, dann ist er bei uns gut aufgehoben, bestens aufgehoben, glaube ich, in einer wunderschönen Umgebung und auch von einem Team versorgt, von einem Pflegeteam und von ehrenamtlich Tätigen, von sonstigen Menschen, die helfen, spirituelle Helfer haben wir auch, evangelische Pfarrer, alles das, was ein Mensch wünscht am Lebensende, was er sich erhofft, sind wir bemüht, ihm bereitzustellen.
Es gibt Statistiken, also gerade auf die Berliner Hospize bezogen. In der Regel bleiben die Patienten zwischen 22 und 24 Tage. Wir wissen, wie es endet. Wir wissen nicht immer, wie es beginnt, wie die Menschen dorthin kommen. Aber die meisten wissen natürlich, das wird voraussichtlich ihre letzte Station sein. Also in der Regel haben sie ihre Patienten etwas mehr als 3 Wochen.
Ja, das ist unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die versterben nach sehr kurzer Zeit aufgrund ihrer Erkrankung, wobei oftmals da auch eine Rolle spielt, dass sie zu spät zu uns kommen. Und deswegen sagen wir vor allen Dingen unseren Kliniken, von denen wir Patienten übernehmen, dass sie durchaus ihre Patienten früher schicken sollen und nicht sozusagen sie dann erst zu uns überweisen, wenn sie schon praktisch im Sterbeprozess sind. Das kann unter Umständen eine sehr unwürdige Situation sein. wenn es eben sozusagen absehbar ist, dass nur noch einige Stunden ein Mensch lebt, um es mal im Extremfall zu formulieren. Auf der anderen Seite sind natürlich auch Menschen, die eine Lebenserwartung haben, die noch weit, die noch gar nicht absehbar ist, die vielleicht mehrere Monate beträgt, sind keine Hospizpatienten. Mhm. Das muss man sehen. Mhm. Und da hat natürlich auch der Kostenträger ein gewisses Mitspracherecht, hier zu formulieren. Also wir erwarten, dass Menschen hier sozusagen mehr oder weniger ihre letzten Lebenswochen verbringen. Und dass eben der Arzt, der dieses Gutachten schreibt, für die vor der hospizlichen Versorgung, das muss nämlich gutachterlich schon auch bewertet werden, eben abschätzen kann, also hier habe ich es mit einem Patienten zu tun, mhm. der eben nur noch vergleichsweise kurze Zeit zu leben hatte.
Ich würde noch gerne kurz nachreichen, wie das Ganze, nämlich wir haben gerade vom Kostenträger gesprochen, 90% werden über die Krankenkassen und die Pflegeversicherungen mhm. finanziert. Der Rest, das sind circa 250.000 Euro, wir reden jetzt hier über eine Jahressumme, muss durch Spenden reinkommen, was Gott sei Dank für dieses Jahr auf jeden Fall gesichert ist, also für das erste laufende Jahr. So, jetzt spielen wir einfach, ohne dass ich mir Ihre Geschichte abhole, wenn es okay ist, Taj Mahal, mhm. Freight Train.
Radio 1. Hörbar Brust. Leben mit dem Tod. Die ARD-Themenwoche auf Radio 1.
Zu Gast ist heute Dr. Michael de Ridder, unter anderem Verfasser des Buches Wie wollen wir sterben? Und ich habe ihn auch noch einen Todessong mitgebracht. Chris R. Watson, Dead. Radio 1, die Hörbarus, Dr. Michael de Ridder ist heute hier zu Gast. Wir sprechen über das Sterben, wir sprechen über den Tod und den Sterbeprozess, denn das Ganze ist ja tatsächlich ein Prozess. Die wenigsten Menschen haben ja das Glück, man sagt ja immer, ich habe keine Angst vorm Tod, aber ich will nicht siechen, ich will nicht darben, es soll möglichst schnell gehen. Ich will irgendwo stehen, dann will ich umfallen, dann ist es vorbei. Das ist für die Angehörigen zwar schwierig, weil man sich unter Umständen nicht verabschieden kann, aber natürlich möchte man nicht einen so langen Leidensweg in Kauf nehmen. Gut, welche Möglichkeiten hat man dann? Man kann es gut getroffen haben, in einem guten Pflegeheim liegen und dann vielleicht mit ein bisschen Glück noch einen Platz in ihrem Hospiz bekommen. Man kann es auch sehr, sehr schlecht treffen. Es gibt viele Menschen, die bis an ihr Lebensende zu Hause leben, vielleicht mit pflegerischer Unterstützung. Und es gibt immer häufiger Menschen, die ihrem Leben tatsächlich ein Ende bereiten, also die freiwillig aus dem Leben scheiden oder zuerst ihren Partner erlösen und dann sich selbst töten. Da gibt es ganz erschreckende Zahlen. Rund 10.000 Menschen töten sich pro Jahr in Deutschland und fast jeder zweite Mensch, der sich in Deutschland das Leben nimmt, ist älter als 60 Jahre. Das ist erschreckend, finde ich. Und auch Sie werden sowohl als Notfallmediziner damals, Sie werden ja viel Erfahrung in dem Punkt auch gemacht haben. Sie werden Abschiedsbriefe gefunden haben, Sie werden gesehen haben, dass sich ältere Menschen wie auch immer aus dem Leben schießen, sich aufhängen, so nicht weitermachen wollen. Was haben Sie denn da erlebt?
Also, wenn man über Suizid in Deutschland spricht, so allgemein, wie Sie das jetzt angesprochen haben, und ich setze das in Beziehung zu dem, was ich zur sogenannten Sterbehilfe gesagt habe, dann muss man natürlich trennen. Die 10.000 oder diese vielen tausend Menschen, die Sie genannt haben, sind ja durchweg Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, primär. Das sind Menschen, die schwere Krisen- oder Leidenssituationen durchleben und die sozusagen bei denen die Suizidalität etwas ist, was Symptom einer Mangelsituation ist. Und solche Menschen muss man natürlich behandeln, den Menschen muss man natürlich das zur Verfügung stellen, was sie brauchen. Und ob das eine psychiatrische Behandlung ist, ob das eine Gesprächstherapie ist oder ob das eine bessere Unterkunft ist, weil eine alte Frau, die Ende 70 ist, vielleicht in einem Heim untergebracht ist, was Menschen unwürdige Lebensbedingungen bietet, das muss man natürlich abstellen. Das sind keine Fälle, in denen Menschen eine für mich begründete Sterbehilfe erwarten.
Nein, ich möchte Sie nur dahingehend, oder ich möchte es dahingehend relativieren, wir reden jetzt nicht über die 10.000 Menschen, die sich im Jahr selbst umbringen, sondern wenn wir jetzt wirklich von der Hälfte davon ausgehen, dass die Hälfte über 60 ist und sagen wir mal, dass gut gerechnet, die Hälfte dieser Menschen psychische Probleme hat, Depressionen und so weiter und nicht richtig behandelt wurde, das mag sein. Viele Menschen nehmen sich das Leben in einem hohen Alter, weil sie tatsächlich Angst haben vor der Abhängigkeit, weil sie nicht in Pflegeheime wollen. All solche Sachen sind ja auch in Abschiedsbriefen teilweise dokumentiert. Das sind tatsächlich ältere Menschen, die merken, dass sie inkontinent sind, dass sie sich nicht mehr selbst ernähren können. Die greifen zu ganz grausamen Tötungsmaßnahmen manchmal, um ihrem Leben ein Ende zu setzen. Und das hat mich schon ganz schön schockiert, dass es wirklich so viele sind.
Ich würde trotzdem behaupten, dass die überwiegende Zahl dieser Menschen schlecht beraten ist und dass auch für sie zu wenig getan wird. Ich möchte Ihnen ein ganz krasses Beispiel einmal nennen. Es gibt den Fall, der ist auch durch die Medien gegangen, einer etwa 60-jährigen Frau, die ein schweres Schicksal hatte, die querschnittsgelähmt war und beatmet wurde. Und die hat alles bekommen, um diese Krankheit zu überwinden, Operation, Rehabilitation etc. Sie war auf Rollstuhl und Beatmung angewiesen. Das war eine Situation, die war für sie nicht tragbar. Der Ehemann hat das verstanden. Der Ehemann hat in ihrem Auftrag, wollte er Arzneimittel haben, damit seine Frau selber aus dem Leben scheiden konnte. Das ist abgelehnt worden. Der Mann ist in die Schweiz gefahren mit seiner Frau zu Dignitas und hat sich, oder zu Exit, ich weiß nicht mehr genau, welche von beiden Organisationen es war, und hat sie und dort hat sie sich suizidiert. Dieses ist ein Beispiel für schlechte ärztliche und medizinische Beratung, denn diese Patientin hätte hier friedlich in den Armen ihres Ehemannes und im Übrigen auf ganz legale Weise sterben können.
Nämlich wie?
Weil jeder Patient kann zu jedem Zeitpunkt jede Behandlung ablehnen. Und diese Frau hätte ihrem Arzt sagen können, hör zu, mein lieber Doktor, ich möchte dieses Leben nicht mehr führen. Sie hätte durch eine palliative Sedierung in eine Art Narkose versetzt werden können.
Von
oder
dem
versetzt
Arzt?
Werden
völlig
müssen.
Legal?
Ja, völlig legal. Völlig legal. Und hätte dann in dieser Situation tiefer Narkose, hätte man sie von der Beatmung abgenommen und sie wäre dann gestorben. Dies ist ein Beispiel. Und ich will Ihnen sagen, dass es Hunderttausende solcher Beispiele gibt. Der sogenannte Sterbehelfer Roger Kusch hat eine alte Dame auf ihren Wunsch vom Leben zum Tode befördert, die Angst vor der Einsamkeit im Alter hatte, die Angst hatte, in ein Pflegeheim kommen zu müssen, wo sie nicht hin wollte. Ja, ich bitte Sie, was steht denn dahinter für ein Auftrag? Dahinter steht doch die Notwendigkeit, dass wir die Bedingungen für Schwerstkranke und für zumal für alte Menschen so machen, dass sie ein erträgliches und lebenswertes Alter mit ihrer Krankheit und in ihrem Alter haben können. Ich gebe gerne zu, wenn wir das haben oder daneben auch, gibt es natürlich immer noch eine kleine Anzahl, aber das ist eine wirklich vergleichsweise kleine Anzahl von Menschen, denen wir auf diese Weise nicht helfen, die trotz bester medizinischer Versorgung, die trotz Zuwendung, trotz Kommunikation, trotz sozialer Aufgehobenheit und all dem, was dazu gehört, nachhaltig und klaren Verstandes formulieren, dass sie sterben möchten. Und für solche Menschen in der Tat sollte nach meiner Auffassung eine andere Möglichkeit bestehen, auch im Sinne der ärztlichen Beihilfe, wobei natürlich niemals ein Arzt zu einer solchen Vorgehensweise, sage ich mal, genötigt, geschweige denn gezwungen werden kann.
Da sind wir in dieser Grauzone. Es wurde ja neu definiert, was möglich ist, wie es möglich ist und warum. Also früher gab es ja die Beihilfe. Nein, Sie können das wahrscheinlich besser erklären als ich. Es wurde ja nochmal abgeändert. Es wurde ja im letzten Jahr, glaube ich, wurde die Beihilfe zum Suizid, was Ärzte angeht, nochmal umformuliert. Die Ärztekammer hat sich ja entschlossen, das Ganze umzuformulieren, neue Regelungen herauszugeben.
Haben Schauen Sie, das zufällig im Kopf? Wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Wir haben ein Strafrecht. Das Strafrecht stellt sowohl den Suizidenten wie den, der Beihilfe leistet, straffrei. Das ist das Strafrecht. Wir haben ein Berufsrecht, ein ärztliches Berufsrecht, was in der Tat im letzten Jahr auf dem Kieler Ärztetag am 1. Juni verändert worden ist. Das heißt, die vormals bestehende Grauzone, die es immerhin noch zuließ, dass ein Arzt ärztliche Beihilfe zum Suizid leistet, ist sozusagen jetzt aufgehoben worden, dahingehend, dass auf die Bundesärztekammer einen Beschluss herbeigeführt hat, in dem steht, die ärztliche Beihilfe ist dem Arzt untersagt, sie ist verboten. Wobei die ganze Sache ja immer viel komplexer ist, als sie scheint. Denn die Bundesärztekammer hat lediglich Empfehlungscharakter. Umgesetzt werden muss diese Empfehlung von den Landesärztekammern. Und von den Landesärztekammern haben einige diese Empfehlung umgesetzt, einige haben sie nicht umgesetzt. Das heißt, wir haben berufsrechtlich gesehen unterschiedliche Situationen in Deutschland. Und das ganze Problem schreit natürlich danach, dass es letztlich höchstrichterlich beurteilt wird und letztlich da eine Entscheidung herbeigeführt wird. Beispielsweise die Entscheidung darüber, kann das ärztliche Berufsrecht sozusagen über das Strafrecht hinausgehen? Kann dem Arzt etwas durch das Berufsrecht verboten werden, was das Strafrecht ihm gestattet?
In anonymen Umfragen spricht sich regelmäßig mehr als ein Drittel der Ärzte dafür aus, unheilbar und hoffnungslos leidenden Menschen ein tödlich wirksames Medikament zur Verfügung zu stellen. In anonymen Umfragen. So, wir haben jetzt vorhin konkret von einem Fall gesprochen. Sie haben gesagt, diese Frau, die dann zu Dignitas oder Exit in die Schweiz gefahren ist, hätte genauso gut hier in Deutschland sterben können. Ich habe jetzt diesen Passus gefunden, der umgeändert wurde. Es heißt nun, Ärztinnen und Ärzte dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten. Ja. Wie lässt sich das denn vereinbaren mit diesem Beispiel, das Sie mir gerade genannt haben? Ich stelle mir jetzt vor, ich bin diese Frau, ich bin unheilbar krank, ich möchte nicht mehr leben, das Leben ist eine Last, ich habe alles durchdacht. Mhm. Ich gehe jetzt zu meinem Arzt, von dem ich mir Verständnis erhoffe, dass er mich, wie haben Sie es gesagt, palliativ sediert, dass er mir also sozusagen ein Mittel gibt, mit dem ich langsam einschlafe, ein Dormicum, wie auch immer. Und dann habe ich schriftlich wahrscheinlich vorher verfügt, dass meine Beatmungsmaschine abgeschaltet werden soll. Leistet dieser Arzt nicht Hilfe zur Selbsttötung?
Ja, das ist ja das, was ich versucht habe, deutlich zu machen, dass das Strafrechtliche das eine ist, dass es einen Widerspruch gibt zwischen Strafrecht und Berufsrecht. Und dass der Arzt sich, das käme jetzt drauf an, nach der berufsrechtlichen, es ist ja nur eine Empfehlung, es käme jetzt darauf an, in welchem Bundesland ist der
Arzt tätig. Ich verstehe, ich habe diesen Unterschied schon verstanden. Die Frage ist, wie kann es sich für den, es ist ja überhaupt nicht transparent für den Betroffenen, für den Patienten, wie finde ich als Patient heraus, dass ein Arzt bereit ist, mir zu helfen, ohne dass ich ihn auch in Schwierigkeiten bringe. Ich möchte natürlich auch nicht, dass ein Arzt meinetwegen mit seinem Berufsstand oder gar strafrechtlich irgendwelche Konsequenzen
tragen muss. Das können Sie im Moment nicht. Das können Sie. Sie bringen im Moment jeden Arzt in Schwierigkeiten und deswegen steht eine solche höchstrichterliche Entscheidung an, die deutlich macht, wir müssen die Ärztekammer in die Schranken weisen und sagen, liebe Ärztekammer, ihr könnt hier diese Anordnung könnt ihr nicht treffen. Im Übrigen ist hier erwähnenswert, dass der vormalige Präsident der Bundesärztekammer, der verstorbene Jörg Dietrich Hoppe, der dem Herrn Montgomery, der jetzt Bundesärztekammerpräsident ist, vorausging, der hat gesagt, die Beihilfe zum Suizid ist keine ärztliche Aufgabe, aber sie sollte möglich sein, wenn der Arzt das mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Und dieses ist eine Haltung, die ich richtig finde und die ich auch vertrete und der ja auch ein Großteil der Ärzteschaft folgt. Und wir leben jetzt, im Moment haben wir eine Situation, dass eben diese Gewissensentscheidung dem Arzt nicht sozusagen als Individuum gegeben ist, sondern dass die Ärztekammer, die Bundesärztekammer für ihn entschieden hat und sagt, du darfst das nicht. Und das ist genau das, worum es geht. Und das bedarf einer höchstrichterlichen Klärung und auf die muss
Kann die nicht auch restriktiv sein, wenn sie Pech haben? Ja, kann diese Klärung nicht auch bedeuten, dass es noch mehr eingeschränkt
das
wird?
Das müssen wir abwarten. Wir müssen abwarten, wie der Bundesgerichtshof beziehungsweise möglicherweise auch das Bundesverfassungsgericht in dieser Frage entscheiden wird. Mhm. Und wir werden dazu natürlich einen Fall in Anführungszeichen brauchen, anhand dessen diese Entscheidung dann gefällt werden kann.
Gut, gehen wir noch mal ein paar Schritte zurück zu einer Art Selbstbestimmung oder zu der Möglichkeit, die man hat, bestimmte Dinge vor seinem Ableben zu regeln, nämlich die Patientenverfügung. Mhm. Die gibt es ja. Was sollte da drin stehen? Ist das ein Vordruck? Können Sie mal als Servicecharakter, können Sie uns sagen, was eine Patientenverfügung ist, was sie beinhalten sollte, was auf jeden Fall drin stehen sollte?
In einer Patientenverfügung legt ein Patient etwas nieder für die Zukunft. Das heißt, für den Fall späterer Einwilligungsunfähigkeit bestimmt er etwas, was er wünscht oder nicht wünscht im Falle in der Regel schwerster Erkrankung. Die Patientenverfügung legt in aller Regel etwas, ist ein Instrument zur, ich sag mal, zur Abwehr in Anführungszeichen einer sogenannten Übertherapie am Lebensende, vor der viele Menschen ja Angst haben. Wobei man klar sagen muss, man kann in eine solche Patientenverfügung nicht nur hineinschreiben, was man nicht will am Lebensende, also etwa keine künstliche Ernährung, keine Beatmung oder ähnliches, sondern man kann auch hineinschreiben, was man unbedingt haben will, nämlich psychischen und spirituellen Beistand. Man möchte ausreichende Linderung von Symptomen haben, die einen quälen können in der letzten Lebensphase etc. Wichtig ist an einer solchen Patientenverfügung, dass sie immer eigentlich in einer schriftlichen Form erfolgen sollte und dass sie in genügend differenziert sein muss. Denn andererseits hat der Arzt natürlich einen Anspruch darauf, auch in so einer schwierigen Situation sozusagen den Willen des Patienten in einer in gewisser Weise differenzierten Form kennenzulernen. Das kann ich jetzt hier nicht im Einzelnen darlegen. Es gibt sehr gute Patientenverfügungen, wie beispielsweise die vom Bundesjustizministerium, die noch unter Justizministerin Zypries erarbeitet wurde, die man sich herunterladen kann, mit der man sich aber befassen muss, weil sie ziemlich umfangreich ist. Und das ist ja überhaupt das Allererste. Sich über eine Patientenverfügung zu beugen, die 2 Seiten lang ist und die 8 Kästchen hat und diese 8 Kästchen dann auszufüllen mit einem Kreuzchen, das ist nicht der Sinn einer Patientenverfügung. Vorausgehen muss doch etwas ganz anderes. Vorausgehen muss doch, dass ich, und das ist ja auch der Sinn des sogenannten Patientenverfügungsgesetzes, dass ich spreche, dass ich in einen Dialog trete, und zwar erstmal mit mir selber, mit mir ganz alleine. Ich muss mich als jemand, der sich über sein Sterben Gedanken macht, ich muss mich mit mir selbst konfrontieren. Ich muss dann vielleicht das Gespräch suchen mit denen, die mir wichtig sind, meinen Angehörigen, meinem Arzt und anderen Vertrauenspersonen. Erst auf diese Weise kann etwas zustande kommen, was den sozusagen was den Namen Patientenverfügung auch verdient. Denn Selbstbestimmung und Autonomie, die uns unsere Verfassung ja in einer ungewöhnlich weiten Weise zur Verfügung stellt und dazu auffordert, wie kaum eine andere Verfassung in Europa in diesem Punkt, ist ja, das ist ja nur die eine Seite. Diese große Freiheit will verantwortlich wahrgenommen werden. Und Verantwortung übernehmen heißt für mich in der Frage der Patientenverfügung auch Dialog. Das heißt, eine gute Selbstbestimmung sollte in einer guten, ausgewogenen Verbindung bestehen zum Dialog, zur sozialen Aufgehobenheit, zur sozialen Dimension, die Selbstbestimmung ja auch hat.
Ja, wobei Sie ja auch wissen, dass die Theorie, wenn man gemeinsam am Tisch sitzt und es einem noch gut geht und man sich gegenseitig versichert, dass man füreinander da ist und Mensch, wir sind so lange Freunde und natürlich werde ich dich waschen, wenn du es nicht mehr kannst. Es wird natürlich eine andere Dimension sein, beziehungsweise ganz andere Realitäten, wenn es dann soweit kommt. Ob Menschen dann immer noch dafür einstehen, ob sie es leisten können. Es ist ja, hat ja auch sowas von einer gewissen Romantik, sowas zu tun, auch wenn man versucht, ganz realistisch zu sein, solange es einem gut geht. Es plötzlich macht es Schnipp und alles ist anders und die Menschen wissen nicht mehr, ob sie in dem Falle, in dem Maße so füreinander einstehen können.
Schauen Sie, deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Und das ist das, was ich meine mit Plädoyer für eine neue Sterbekultur oder andere Sterbekultur. Denn was heißt das? Das heißt doch letztendlich nichts anderes, als dass wir das Sterben ins Leben in einer ganz anderen Weise hineinnehmen, als wir es bisher getan haben. Und in dem Maße, in dem wir das tun, in dem Sterben etwas ist, was wir vor dem, was wir nicht verdrängen, was wir nicht sozusagen dann thematisieren, wenn ich wenige Wochen vor meinem Tod stehe und dann vielleicht eine Patientenverfügung mache, sondern indem ich meine Endlichkeit, meine Sterblichkeit sozusagen, indem ich sie auf eine ganz, ganz andere Weise in mein Leben hineinnehme. Dass ich mit ihr lebe, dass ich dadurch auch vielleicht die Möglichkeit habe, ein Stück weit angstfreier zu leben, mich nicht so überwältigen zu lassen durch diese Unfassbarkeit von Sterben und Tod, das hat sicherlich Grenzen, das ist sicherlich ungeheuer schwer, aber wir haben schließlich keine andere Möglichkeit, als genau das zu tun und zu sagen, wir müssen uns mehr auf das einlassen, vor dem wir so viel Angst haben. Irgendwie müssen wir das bewältigen und ich denke, dass das auch möglich ist. Indem man eben, wie das ja beispielsweise, um auf die Ehrenamtler nochmal zu kommen, im Hospiz, das sind doch Menschen, die sind doch nicht nur altruistisch. Nein, das sind kluge Leute, weil die wissen, dass sie etwas für sich selbst tun. Weil sie von Sterbenden lernen können und wollen für sich selbst, was ich im Übrigen auch will.
Ein schönes Schlusswort im Grunde, aber wir wollen nicht aus dieser Sendung scheiden, ohne zu hören, warum Sie sich für Frédéric Chopin entschieden haben, der diese Sendung beschließen soll.
Ich bin als Kind, als Junge, ich sag mal, geprägt durch klassische Musik. Es gab jeden Samstag und jeden Sonntag bei uns auf diesem kleinen Philips-Plattenspieler, der auf unserem Radio stand, aus der großen Plattensammlung meiner Mutter, Deutsche Grammophon. Und Chopin ist einfach jemand, der ein Lieblingskomponist meiner Mutter war und von dem ich sehr viel gehört habe. Und dieses Nocturne habe ich ganz oft gehört als junger Mann beziehungsweise als Schüler und Kind.
Ich danke Ihnen, Michael de Ridder. Wer tiefer in dieses Thema einsteigen möchte, dem möchte ich dieses Buch hier ans Herz legen. Es ist 2010 erschienen bei DVA. Wie wollen wir sterben, heißt es. Ein ärztliches Plädoyer für eine neue Sterbekultur in Zeiten der Hochleistungsmedizin. Und ich habe auch im Netz wirklich ziemlich viele gute Artikel, unter anderem hervorragende Artikel aus dem Stern gefunden. Wer sich also für dieses Thema interessiert, der wird noch einiges finden und auf diese Art und Weise vielleicht tatsächlich auch seine Ängste ein bisschen abbauen können. Gut, ich hoffe, das war für Sie okay heute, diese etwas untypische Hörbar. Ich habe eine ganze Menge gelernt dabei. Vielen Dank nochmal, Herr de Ridder. Und ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Sonntag. Tschüss.
Dankeschön.
Radio 1. Hörbar Rust.